Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich begrüße Sie ganz herzlich, und zwar zu einer Stunde mit der Modeschöpferin Martina Glomp. Die war im Mai 2019 hier unser Gast, und damals habe ich versucht, sie zu beschreiben, also in welchem Outfit Martina Glomp mir gegenüber saß, und ich gebe zu, ich bin da wohl gescheitert. Also ihre riesengroße runde Brille, die habe ich benannt. Und als ich aber sagte, sie habe ein rotes T-Shirt an, an dem sie wohl irgendwie rumgenäht und einige Flicken eingesetzt hätte, da konnte Martina Glomp nicht mehr an sich halten.
Darf ich Sie da kurz unterbrechen?
Ja, bitte.
Das ist ein Squiggle-Top von Vivienne Westwood. Das ist ein Klassiker der Mode, genau wie die Chanel-Jacke, neu interpretiert von Karl Lagerfeld. Das ist ein unveränderter Klassiker seit den 80er Jahren, den es immer bei Vivienne Westwood gibt, so. Und der aus Zero-Waste-Schnitttechnik und Resten besteht.
Und jetzt habe ich damit kundgetan, dass ich keine Ahnung habe und es nicht erkannt habe. Wunderbar. Und da haben wir gleich verschiedene Punkte in Ihrer Vita auch. Vivienne Westwood, kommen wir später noch drauf. Aber wissen Sie eigentlich jeden Morgen, wenn Sie aufwachen, was Sie anziehen wollen? Oder ist Ihnen das eigentlich ganz wurscht, was Sie anziehen?
Das kann man nicht so einfach beantworten. Mode kann einem nicht wurscht sein. Weil die Mode ist ganz nah an uns dran. Das, was wir anhaben, hat mit uns zu tun. Und niemand kann mir erzählen, dass man unbewusst etwas anzieht. Und so geht mir das natürlich auch, denn ich bin außer Modeschöpferin natürlich auch Konsumentin und Nutzerin von Mode. Und da gibt es Tage, wo ich verzweifelt im Bett liege und denke, oh Gott, wie fühle ich mich heute, was ziehe ich an? Und es gibt Tage, da springe ich auf, ziehe die Hose an, die vorm Bett noch liegt von der letzten wilden Nacht, und gehe einfach raus und es ist mir egal.
Martina Glomp legt Wert auf die Bezeichnung Modeschöpferin. Warum? Das erfahren wir auch in dieser Stunde bis 10 im Gespräch mit ihr. Mode steht im Mittelpunkt dieser Stunde und im Mittelpunkt bei meinem Gast Martina Glomp. Sie entwirft Mode, sie lehrt Modedesign. Bedeutung von Kleidung haben Sie eben schon mal angedeutet, also dass das viel mit dem Gefühl zu tun hat. Mode ist ja mehr als ein Kleidungstrend, oder? Was ist Mode eigentlich?
Ja, ich werde mich jetzt nicht darauf einlassen, zu versuchen, Mode zu definieren. Das hat natürlich ganz viele unterschiedliche Bedeutungen, und man kann Mode aus jeder Richtung auch definieren, ob aus einer kulturellen Richtung, aus einer psychologischen, aus einer Marketingrichtung. Da gibt es alle möglichen Systeme, in die Mode reinpasst und aus der man das betrachten kann. Aber Mode ist natürlich etwas, mit dem ich sehr viel zu tun habe, obwohl ich es lieber Kleidung nenne, ganz einfach, weil ich ja eben eine Schöpferin von Mode bin oder war oder meine, mich damit noch ganz gut auszukennen, aber eben auch selber Nutzerin bin. Und das ist was ganz Tolles, dass man beide Seiten erleben kann.
Was unterscheidet denn Mode und Kleidung, weil Sie das gerne unterschieden haben?
Ja, auch da, ich meine, das hat sich im Wandel der letzten Jahre, Jahrzehnte ja total verändert, was man unter Mode versteht. Früher war das eben das, was modern ist, was gerade der Zeitgeschmack ist. Jetzt ist Mode einfach ein Objekt geworden, ein Ding, was man kaufen kann. Und das ist natürlich nicht so. Wir sehen als Modedesignerinnen oder als Schöpferinnen natürlich Mode nicht nur als ein Produkt, was irgendwo auf der Kleiderstange hängt, oder einfach nur als einen Zeitgeschmack. Das umfasst ja alles, es ist allumfassend.
Was ist denn da der schöpferische Akt?
Der schöpferische Akt ist mein Blickwinkel oder meine Interpretation von Modedesign, und die teile ich natürlich mit vielen anderen Kolleginnen, dass Modedesign geschaffen werden muss. Mode muss erschaffen werden. Man kann unmöglich Modedesign erschaffen und sich nur von außen inspirieren lassen. Das muss auch aus einer langjährigen Auseinandersetzung, aus einer künstlerischen Entwicklung, einem künstlerischen Prozess und einer ästhetischen Recherche heraus entstehen. Man kann nicht sagen, oh, guck mal, da ist was Schönes, das nehme ich und das, und dann habe ich ein tolles neues Design. Das funktioniert meiner Ansicht nach nicht.
Haben Sie denn immer jemanden im Kopf, eine Person, eine Figur, eine Bevölkerungsgruppe, wenn Sie Mode machen?
Ich denke mal, viele Modedesignerinnen haben das. Ich habe das eigentlich nicht. Ich sehe alle Menschen unterschiedlich an, und ich glaube, dass das Wort Zielgruppe total überschätzt ist. Wenn man heute schaut, eine perfekte Zielgruppe, eine enge Zielgruppe gibt es gar nicht mehr. Es gibt Leute, die kombinieren, die spielen mit Mode und Kleidung, die zitieren, die ironisch mit Mode umgehen. So einfach ist das nicht mehr. Wenn ich entwerfe, lasse ich mich inspirieren, das ist klar, aber ganz oft auch einfach vom Beobachten von Menschen. Das können Leute sein in der Imbissbude, das können Leute sein im Theater, das können Künstlerin, Schauspielerin sein, was auch immer.
Will man eigentlich immer mit dem oder rechnen Sie damit oder kalkulieren Sie damit? Beachten Sie es, dass man mit dem, was man anzieht, was aussagen will über sich? Irgendwie vielleicht einen Status kundgeben will, ein Image vertreten will, irgendwie kommunizieren will?
Ja, das ist doch der Spaß. Mhm. Weil wenn ich verstehe...
Oder auch ernst. Ne?
Oder der ernst. Leider ernst. Natürlich gibt es so Prestigesymbole, so It-Handtaschen, die sollen dann aussagen, ich habe Geld und kenne mich aus.
Na, oder eben Pullover von Vivienne Westwood.
Vivienne Westwood. Das Witzige daran ist, dass man das natürlich ausnutzen kann und dass das irre Spaß macht, damit zu spielen. Und das ist etwas, was viele Konsumentinnen heute nicht nutzen oder vergessen haben. Dass das ganz toll sein kann, einen Abend lang etwas ganz anderes zu sein oder darzustellen, als das, was man im Alltag ist. Und Mode wird viel zu ernst genommen und man hat immer Angst, sich falsch zu kleiden oder daneben zu stehen, statt das mal als Erfahrung zu nutzen und damit zu spielen und über sich selbst etwas zu lachen.
Wenn Sie sagen, daneben stehen und sich falsch zu fühlen, ich habe gelesen, dass Sie lehren ja in Hannover an der Universität und da haben Sie einen Bad Taste Day eingeführt. Heißt das, also das ist ja heißt, schlechter Geschmack heißt das doch.
Ja, wenn man weiß, was schlechter Geschmack ist, kann man vielleicht seinen eigenen guten Geschmack entwickeln.
Aber gibt es denn eigentlich bei Kleidung wirklich schlechten Geschmack? Ich meine, Sie haben ja gerade von dem Individuum gesprochen. Was ich schön finde, müssen Sie ja nicht schön finden.
Nein, es gibt keinen schlechten Geschmack. Aber man kann natürlich für sich selber herausfinden, was ist mein Stil, was gefällt mir, was möchte ich weiterentwickeln und was geht eigentlich gar nicht. Und wenn man das mal ausprobiert, erfährt man ganz viel über sich selber. Und man erfährt auch, warum das für einen nicht geht. Denn wir sehen ja viel zu oft, in Anführungsstrichen, falsch angezogene Menschen. Mhm. Die fühlen sich unwohl, das sieht man. Die sind gar nicht sie selber. Sie wollen etwas darstellen, was sie gar nicht sind.
Also ganz kurz, falsch angezogen ist man, wenn man sich in dem, was man anhat, nicht wohlfühlt.
Sicher.
Mhm. Ist Ihnen das schon mal passiert?
Ja, dauernd.
Ja, und was haben Sie da? Erzählen Sie mal.
Ich lerne ja lebenslang. Mhm. Ich lerne lebenslang und ich lerne auch immer genauer auf mich zu hören und nicht etwas zu versuchen zu sein, was ich nicht bin. Und natürlich bin ich schon in den schlimmsten und peinlichsten Situationen gewesen. Völlig overdressed, in einem Vivienne Westwood gepolsterten Hinterteil, grellsten Outfit am falschen Tisch im falschen Restaurant, mich wundernd, warum niemand da ist, den ich kenne. Mhm. Natürlich gibt es so eine Momente.
Und was machen Sie denn?
Ja, Flucht nach vorne ist das Einzige, was übrig bleibt.
Also dann tatsächlich doch sagen, okay, ich finde mich aber schön so.
Ja, ich bin bei dieser Situation dann ganz langsam und bewusst auf meinen super hohen Stilettos durch den Raum gegangen und habe sehr laut und mit sehr falschem Französisch den Kellner gefragt, wo denn mein Tisch ist.
Reaktion von Martina Glomp. Wenn Sie sich mal falsch angezogen fühlt. Der Studiengang experimentelles Modedesign. Martina Glomp, was steckt dahinter? Was lernen Sie da? Ich habe nämlich bei Experiment, habe ich immer das Gefühl, im Alltag nicht tragbar.
Das ist auch richtig so. Und der Studiengang heißt tatsächlich Modedesign. Ich vertrete da eine Richtung, die konzeptorientiert und auch experimentell sein kann. Der Studiengang an sich an der Hochschule Klassisch. Hannover ist Modedesign. Mhm. Und das ganze weite horizontale Spektrum.
Und bei diesem Experiment, was machen Sie beim Experimentieren?
Ich denke, man kann neue Designlösungen nur finden, wenn man ganz viel Versuche macht. Wissenschaftliches Arbeiten in der Mode heißt ganz, ganz viel versuchen, ausprobieren, immer wieder und immer wieder. Zum Beispiel, wie kann man Materialverbrauch bei Schnittkonstruktionen reduzieren? Das kann man nicht mit einem Zeichenstift einfach entwerfen, sondern da muss man mehr und mehr Experimente machen und den Verbrauch zum Beispiel immer wieder verringern.
Jetzt kann man den Verbrauch verringern wollen, weil eben der Stoff so teuer ist. Aber Modeschöpferin hat ja auch noch eine andere Aufgabe, als schicke Mode zu kreieren, hat ja auch eine gewisse Verantwortung. Ne? Und ich habe, also ich muss sagen, ich war doch erschrocken in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, als ich gelesen habe, dass die Textilindustrie die zweitschmutzigste Industrie nach der Ölindustrie ist. Warum ist das so?
Ja, wir verbrauchen Unmengen von Textilien.
Da sind wir wieder beim Verbrauch.
Das ist ganz klar, dass Unmengen verbraucht werden, nicht nur mengenmäßig falsch, sondern auch zusammensetzungsmäßig falsch. Wir verbrauchen Ressourcen. Wir können uns das eigentlich nicht leisten, diese Ressourcen zu verbrauchen und verschmutzen damit die Umwelt. Mhm. Und das hat natürlich damit zu tun, dass sich Mode entwickelt hat, also Bekleidung entwickelt hat in eine Richtung, die wenig wertschätzend mit Respekt und Wertschätzung mit Kleidung umgeht, sondern wir kaufen und schmeißen weg. Und wir wissen, dass ca. 60% im deutschen Kleiderschrank Mode hängt oder Bekleidung, die nie getragen wurde und meist auch genauso in den Müll fliegt.
60%, mhm. Die nicht
bis
getragen?
Bis zu 60%.
Die gar nicht getragen wird?
Mhm.
Das ist Mode, die wahrscheinlich unter dem Begriff Fast Fashion.
Das ist Fast Fashion oder auch nicht. Das kann ja auch etwas sein, was man schon sehr lange hängen hat. Aber die Menschen haben verlernt, diese ungenutzte Kleidung weiter zu nutzen, zu verändern, kreativ damit umzugehen. Und das ist eine neue Aufgabe für Modedesignerinnen, dort anzusetzen und den Nutzerinnen zu helfen, wieder sich wohlzufühlen mit Kleidung. Das ist doch auch kein tolles Gefühl, wenn man dauernd den Kleiderschrank aufmacht und da hängen 10 Teile drin. Die sind einem zu eng, die passen einem nicht mehr. Das ist doch eigentlich unangenehm.
Was machen Sie denn dann? Sortieren Sie die aus oder verändern Sie die?
Ja, das ist ja das tägliche Experiment, was das Tolle ist, wenn man Modeschöpferin ist, dass man einmal gestaltet mit Mode, aber auch Nutzerin, Verbraucherin von Mode ist. Mhm. Ich bin ja genauso wie alle anderen. Ich bin ja nichts Besseres. Ich stehe genauso verzweifelt da und denke, oh Gott, das fand ich mal so toll und ich habe ein Foto, da habe ich das an, das kann ich ja jetzt nicht tauschen, das kann ich nicht weitergeben, was mache ich damit? Und da hat mir eine Besucherin einer Ausstellung, die wir im Studiengang gemacht haben, mal einen guten Tipp gegeben und den beherzige ich. Die hat festgestellt, dass ihre bunte Bluse einfach zu eng war und hat vom Ärmelbündchen bis runter zum Saum durch die Achselhöhle durch einen Streifen reingesetzt. Und das fand sie ganz toll. Das ist sichtbar für jedermann. So war ich früher, so bin ich jetzt. Und das finde ich beispielhaft einen mutigen und provokanten Umgang auch mit der eigenen Körperveränderung.
Dass man das auch nicht versteckt, sondern sichtbar macht.
Genau. Mhm. So wie man jetzt auch häufiger sieht, dass gestopfte Löcher oder reparierte Teile sichtbar repariert werden.
Ich kann mich eigentlich noch erinnern, als ich Kind war und sehr schnell gewachsen bin, hat meine Mutter immer so Borten unten an die Hose genäht. Das fand ich gut. Als Kind hatte ich das Selbstbewusstsein. Ich fand es schrecklich, aber nun gut.
Das waren andere Zeiten.
Auf jeden Fall sind die Sachen lange getragen worden und noch weitergegeben worden. Ist das, worüber wir gerade reden, das Gegenteil von Fast Fashion? Ist das Slow Fashion? Das ist so ein Wort, was man mit im Zusammenhang mit Ihnen immer wieder liest.
Das ist sicherlich ein Ansatzpunkt für Slow-Fashion-Strategien. Das alleine ist nicht Slow-Fashion.
Was ist denn Slow-Fashion?
Die Welt muss sich verändern, wenn Slow-Fashion wirksam werden soll. Weil Produktionsbedingungen von Kleidung und auch Designprozesse von Modedesignerinnen sind sehr, sehr komplex. Da geht es ja von der Ressource von Rohstoff über das gewebte Material, die Textilie, bis hin zur Produktion, zum Verbrauch, zur Nutzung. Das ist sehr komplex. Da kann man nicht sagen, Stopfen ist Slow Fashion. Ne? Man muss das ganzheitlich am ganzen textilen Kreislauf überprüfen, was Slow Fashion sein kann.
Was ist für Sie das Wichtigste?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es eine Veränderung im Verhalten der Konsumentinnen gibt.
Mhm.
Und natürlich auch die Produktionsbedingungen sich ändern müssen, überhaupt die ganze Einstellung der Menschen. Das betrifft ja nicht nur Textilien, das betrifft ja alles um uns herum. Die Wertschätzung muss wieder da sein für Produkte, für Materialien und natürlich auch die Kreislauffähigkeit, dass man kapiert, dass nichts mal eben in den Müll wandern kann.
Finden Sie das eine gute Idee? Also einige Modeketten setzen ja jetzt genau Kreislauf, dachte ich, ist da vielleicht damit gemeint. Also dass man eine Tüte alte Klamotten zurückbringen kann, dann kriegt man so Punkte, die man dann im Einkauf wieder verwendet.
Ja, Rabattmarken.
Genau.
Ja, das
ist ja auch Kreislauf.
Natürlich auch zur Anregung des Neukaufs gedacht. Mhm. Und man muss sich wirklich darüber im Klaren sein, was passiert mit den Dingen. Das verdrängt man ja ganz gerne. Ne? Man denkt, oh, das geht dann an Leute, die nichts zum Anziehen haben. Ich tue ein gutes Werk, wenn ich mir schnell was Neues kaufe. Blödsinn. Wir müssen unseren Konsum einschränken. Wir müssen mit mehr Spaß viel mit den alten Sachen, die wir haben, gestalten. Müssen auch vielleicht ab und zu mal was Neues kaufen, wenn es dringend sein muss. Aber genau überlegen, was es dann ist.
Machen Sie dann nicht Ihre Branche mit arbeitslos?
Das glaube ich nicht.
Wenn wir also immer die Sachen länger tragen und dann stopfen und erweitern?
Also ich denke, wir erweitern hier das Arbeitsfeld von Modedesignerinnen, indem wir eben den direkten Kontakt mit Nutzerinnen haben, Leute schulen, auch in die Industrie gehen, Leuten versuchen, unsere Erfahrung aus der Forschung, aus der nachhaltigen Modeentwicklung beizubringen, uns einen Austausch in eine Austauschsituation zu begeben. Ich glaube, dass das nicht die Modebranche kaputt macht, dass es sie rettet.
Mode ist zu einem Konsumgut geworden. Modemacherin Martina Glomp versucht, das zu ändern. Da haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen, Frau Glomp, dass dieses Konsumgut verändert wird, sagen wir mal so. Was für Reaktionen erhalten Sie eigentlich, wenn Sie als Modeschöpferin, als Modemacherin, als Designlehrerin diese Themen ansprechen? Wie reagieren Studierende und die Branche?
Das hat sich natürlich in den letzten Jahren schlagartig verändert. Wir haben jetzt Fridays for Future, wir haben Bewegungen. Das Bewusstsein, dass ich etwas tun muss, ist sehr erweitert worden. Als wir so anfingen, ja schon in den 80er, 90er Jahren in diese Richtung zu denken, ist man damit natürlich überall angeeckt. Ne? Man kommt aus der Öko-Richtung, Radikal-Punk, was weiß ich. Unvorstellbar auch in den 80er Jahren, solche Dinge zu ändern. Konsum war dann auch der heilige Tempel. Und das ist natürlich schwierig. Aber viele Menschen sind natürlich unzufrieden. Und man merkt eben einfach auch, dass es Spaß macht, Sachen zu teilen, gemeinsam Sachen zu machen. Und wir versuchen natürlich, diese positiven Dinge zu stärken in den Menschen und ihnen zu helfen, auch Konsum nicht als einzige Lösung für persönliche Probleme, für Unzufriedenheiten zu sehen. Als Modedesignerin ist das natürlich manchmal auch für einen selber schwer, weil man gerne auch Kollektionen entwickelt und eine Vielfalt Materialien. Ich liebe Mode. Für mich gibt es wenig anderes, was mich so inspiriert wie Textilien, Stoffe, eine Körpersilhouette zu entwickeln aus nichts an der Puppe. Das ist was Wunderschönes. Aber das muss ja nicht aufhören. Das kann man ja auch anders denken. Und da sind wir natürlich dabei. Und die Reaktionen sind in den letzten Jahren sehr, sehr gut. Wir haben viele Anfragen und ich denke, dass auch unser Studiengang erfolgreich läuft, hat damit zu tun, dass wir so ein bisschen umdenken. Alle, unser ganzes Team.
Also Mode, Kleidung, Ihr Leben. War das eigentlich schon immer so? Sind Sie 1960 geboren, in der Nähe von Bremen?
Ja.
In Bremen. Ja.
Meine frühesten Kindheitserinnerungen sind untrennbar von dem Geruch feuchter Wolle auf dem Bügeleisen, Steiflein, wie das riecht. Ich habe das genau vor mir, Seide. Ich bin in der Schneiderei groß geworden. Mein Vater hatte eine Schneiderei und mehrere Gesellen. Und auch mein Großvater war Schneider. Und wenn ich dann aus dem Kindergarten kam, wurde ich auf den Zuschneidetisch gesetzt, kriegte ein bisschen Rosshaareinlage in die Hände und durfte Knöpfe sortieren. Und mit diesem Bügelgeruch und diesen Materialien und diesem Beobachten auch von Zuschnitt und Anprobe bin ich groß geworden. Und ich habe tatsächlich frühe Kindheitserinnerungen auch an die Anproben meines Vaters, der auch berühmte Persönlichkeiten als Kunden hatte, und erinnere mich auch an so ein bisschen den Glamour, der dann in der Werkstatt war, wenn ein roter Rennwagen vorfuhr und jemand Bekannteres ausstieg und die Nachbarn alle geguckt haben.
Und wer war da so? Wie wichtig, wie interessant war das für Sie als Kind?
Chris Howland, Prinz Louis Ferdinand, sowas, ne? Aber finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Ich werde gern gefragt nach sowas, aber ich denke dann, das Wichtige waren eigentlich diesen Glamour. Das ist eigentlich der Glamour, der hat mich sicher auch irgendwann fasziniert. Aber eigentlich war es tolle, die Schneidergesellen, die sich um mich gekümmert haben, die mir was gezeigt haben. Und eben diese Wohlfühlatmosphäre, wenn alle still sitzen und nähen und es wurde ja noch mit der Hand geht, das war eigentlich viel wichtiger.
Und für Sie war das ja dann nicht ganz so unnormal, sondern das war ja normal, sich vielleicht auch selber so ein bisschen ungewöhnlich anzuziehen? Oder wie waren Sie als Kind angezogen?
Ja, mein Vater hat alles für mich genäht.
Und nach Ihren Wünschen oder nach seinen?
Nicht immer nach meinen. Es gab Teile, die ich sehr geliebt habe. Ich habe als Kind schon einen Parker gehabt, Mitte der 60er Jahre, der auch mit Indianerborten versehen war. Ich hatte auch eine aus Hühnerfedern selbstgenähte Indianerhaube. Das habe ich sehr geliebt. Mein Vater hat mir aber auch einen Männeranzug genäht und mich als Martin vorgestellt.
Ach.
das hat mir eine Zeit lang nicht so einen Spaß gemacht, aber es hat mich, glaube ich, doch sehr beeinflusst, weil auch mein Stil sehr androgyn ist und ich auch gern mal Männeranzüge heute noch trage.
Wie kam er auf die Idee, Ihr Vater?
Hat was ausprobiert. Mein Vater hat sehr viele Experimente gemacht, der hat sehr viele Patente auch laufen gehabt. Der hat neben der Schneiderei Zelte und Expeditionsartikel genäht und entwickelt. Und bei uns im Garten standen ständig irgendwelche experimentellen Arktis-Expeditionszelte, in denen wir dann auch übernachtet haben. Es war eine schöne und abenteuerliche Kindheit.
Die allerdings sehr abrupt endete. Ihre Eltern sind sehr früh gestorben.
Ja, vielleicht ist das der Grund, dass ich auch in die Branche gegangen bin. Mhm. Meine Eltern waren beide kreativ, sind aber gestorben 1969, als ich 8, 9 Jahre alt war. Und diese Sehnsucht nach dem Wiederaufleben der schönen Kindheit mit Zeichnen, mit Materialien, mit Experimenten, mit wild im Garten campen, in selbstgenähten Sachen, das hat bestimmt dazu beigetragen, dass ich dann nach dem Abitur eine Schneiderlehre gemacht habe.
Beide Eltern sind ja ebenso früh gestorben. Konnten Sie denn dann diesen Weg, mussten Sie ja wahrscheinlich gegen Vormünder oder so durchsetzen?
Naja, zu der Zeit war es so, dass wenn ein Kind nicht so abgesichert war wie ich, ich war in verschiedenen Situationen, bin dann zu meiner Großmutter gekommen und konnte so ein bisschen auch machen, was ich wollte. Allerdings hat natürlich eine Institution wie das Vormundschaftsgericht oder die Familienhilfe solche Dinge begleitet. Und als ich sagte, ich möchte Latein lernen, das hat mir einfach Spaß gemacht, hieß es, nein, lern mal Französisch, damit kommst du weiter. Und wenn deine Noten noch schlechter werden, dann musst du auf die Puddingschule, dann wirst du Hausfrau. Und da ist bei mir natürlich alles losgegangen, Alarm. Und ich habe fleißig gelernt, damit ich mein Abitur geschafft habe. Und ich konnte nach dem Abitur mit 18 dann ja machen, was ich wollte.
Und das war dann natürlich wieder Stoff, also Mode, Schneiderlehre. Kleider, Schneiderlehre. Sie haben dann auch Design studiert.
Ja, ich habe eine ganz tolle Schneiderlehre gehabt in einem der letzten couture-ähnlichen oder couture-nahen Betriebe mit ganz vielen Lehrlingen in der Parkallee in Bremen. Das war ganz toll. Wir haben die teuersten Seiden. Wir hatten vom englischen Hof Echtgoldstoffe. Also ich habe dann mein Materialspektrum sehr erweitern können.
Echtgoldstoffe?
Ja, das war Brokate mit echten Goldfäden. Wir haben der Meisterin beim freien Drapieren am lebenden Menschen zugeguckt und mitgemacht. Also ich habe da die Wurzeln gelegt, eigentlich auch für meine Position bei Vivienne Westwood. Und ich habe dann nach der Schneiderlehre auch noch etwas ganz anderes gemacht. Mode natürlich, aber in einer anderen Richtung. Ich habe mit einem Partner ein Geschäft und eine Produktion für eine Kollektion aufgemacht. Und da haben wir dann ein bisschen punkig, ein bisschen Street entwickelt. Da ging es auch gerade los mit Punk. Das war dann das andere Spektrum der Mode.
Martina Glomp war jahrelang Chefdesignerin bei Vivienne Westwood. Sie haben den Namen ja jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Wenn ich das richtig nachgelesen habe, dann hat Ihre Zeit dort 1990 mit einem Praktikum begonnen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, zu Vivienne Westwood zu gehen?
Ja, die Zeit hat nicht damit begonnen. Ich war ein Fan von Vivienne Westwood, seit ich denken kann. Ach. Seitdem ich wusste, die Kleidung der Sex Pistols ist von Vivienne Westwood und Malcolm McLaren entwickelt worden. Das wusste man ja damals gar nicht so. Das war ja nicht verbreitet. Da hat man ganz kleinen Artikel in irgendeiner Musikzeitschrift gesehen.
Also man muss sagen, in den 80ern war sie ja eben auch nicht so bekannt.
Kein Mensch kannte sie und ich war einfach absolut begeistert. Für mich hat Punk ganz viel ausgelöst. Ich war vorher eher schüchtern und wusste nicht so, wie ich mit meinem Leben umgehen soll. Und durch Punk war plötzlich all das, was ich innerlich dachte und über mich auch wusste, in. Und ich konnte das nach außen kehren und ich konnte so mehr sein, wie ich wirklich bin. Punk hat mir total geholfen und dann hatte ich mich ja für Mode begeistert und für Bekleidung und für Schneidern. Und dann habe ich rausgefunden, das ist also Vivienne Westwood, die das beeinflusst. Mhm. Und habe seitdem Vivienne Westwood verfolgt. Ich bin dann Anfang der 80er Jahre nach Berlin getrampt durch die Ostzone, um hier bei Blue Moon das ID-Magazin für 4 Mark zu kaufen. Das kam aus London, das ist ein angesagtes Londoner Magazin. Das waren die ersten Ausgaben, um zu erfahren, wie kommt diese Londoner Mode zustande? Was passiert da? Wie kommt die Musik zu dem Look? Das hat mich alles wahnsinnig fasziniert. Und ich habe dann Vivienne Westwood verfolgt, habe mit meinem Partner in dem Geschäft, was ich
beschrieben haben.
überredet, auch T-Shirts von Vivienne Westwood einzukaufen. Und wir hatten tatsächlich in Deutschland als erste Boutique T-Shirts von Vivienne Westwood in den 80er Jahren.
Wie teuer waren die damals?
Nicht so teuer. Schon teuer, also man musste sich das leisten. Und wir hatten ja auch eine ganz kleine Auswahl. Und dann haben wir selbst viel genäht und nachgemacht. Ich habe dann mir ein komplettes Piratenoutfit nachgenäht.
Piratenoutfit haben Sie mir zwischendurch erzählt. Ja, der Pullover, den ich nicht erkannt habe, ist aus der Piratenkollektion.
Und dann gab es eine Situation, als ich studierte, sind wir nach Paris gefahren mit so einem Rentnerbus in Anführungsstrichen, wo man so Wochenendreisen nach Paris machen konnte. Und dann ist man halt in die Modenschauen gegangen mit gefälschten Karten. Die hat man sich pingelig vorher fotokopiert und zurechtgeschnitten. Hat man sich reingeschummelt in die Modenschauen und ich stand mit meinen Kommilitoninnen, Freundinnen, Freunden vor einer Jean-Paul Gaultier-Schau. Und ich sah Vivienne Westwood kommen. Und Vivienne Westwood sah damals relativ unscheinbar aus. Und ich glaube, man hätte sie so nicht erkannt. Und ich bin sofort auf sie zu und habe sie angesprochen. Sie ist Vivienne Westwood und so weiter. Und dann sagte sie, warum kommst du nicht mit rein und guckst mit mir die Show an?
Da mussten sie gar nicht ihre gefälschte Karte zücken.
So war ich neben Vivienne Westwood und ihren beiden Söhnen in der ersten Reihe in der Gaultier-Show, habe danach noch eine Einladung von ihr angenommen und sie hat mich gefragt, ob das, was ich trage, selbst genäht ist, selbst entworfen. Da habe ich gesagt, ja. Und da sagt sie, wenn du irgendwann mal einen Job suchst, dann komm doch nach London.
Da sind Sie auch hingegangen, nachdem Sie Ihr Studium, glaube ich, erstmal abgeschlossen haben. Wenn man dann bei so einer Persönlichkeit, die Sie ja vor allem auch so ja, bewundern, das weiß ich nicht, ob das richtige Wort, aber
ja.
Doch bewundern, okay. Wenn Sie da selber, also als Sie da selber arbeiteten, wie war das da? Sind Ihre Wünsche in Erfüllung gegangen?
Das kann man auch nicht so einfach beantworten. Natürlich hat man eine idealisierte Vorstellung von dem, wie das abgeht. Und man wird sicher sehr oft auch enttäuscht. Trotzdem muss ich sagen, dass Vivienne Westwood und auch ihr Ehemann Andreas Kronthaler bestimmt die wichtigsten Personen in meinem Leben sind auf der professionellen Ebene. Ich habe irre viel gelernt. Ich konnte, glaube ich, aber auch vieles, was ich gut kann, dort einbringen und habe sicher auch einen Anteil gehabt an der Entwicklung der Firma. Man muss sich ja vorstellen, als ich nach London ging, war meine Freundin Brigitte schon dort und hatte auch schon einiges bewirkt. Aber die Firma war ja nicht die Firma, die sie heute ist. Es waren 3, 4, 5 Leute, ein besetztes Haus, 2, 3 Nähmaschinen, keine große Modenschau, keine Produktionsstätte. Das war einfach sehr chaotisch und sehr, sehr klein. Und ich denke, dass wir alle, Brigitte, Andreas Kronthaler und auch ich, wir haben ungefähr zur gleichen Zeit dort angefangen, sehr viel dazu beigetragen haben, auch diese Firma und auch Vivienne zu helfen und diese Firma weiterzuentwickeln.
Wir haben ja am Anfang sehr viel über nachhaltige Mode gesprochen, über den Weg, den Sie dann gegangen sind. Sie sind irgendwann von Vivienne Westwood weg nach Jamaika gegangen.
Nein, Jamaika war parallel schon.
Oder parallel. Und Sie haben diesen Job bei Vivienne Westwood aufgegeben, sind eben wieder eigene Wege gegangen. Auch das hatte mit Ihrem Partner und mit Musik zu tun.
Ja, sicher.
Aber Sie haben dort auch Mode gemacht, auch Bekleidung auf Jamaika?
Das war das Ziel. Das hat nicht so geklappt. Es wird ja im Leben immer anders, als man denkt. Also wir hatten schon während der Zeit in London, Mitte der 90er Jahre schon, uns immer öfter in Jamaika aufgehalten und uns dort auch angesiedelt und einen Zweitwohnsitz geschaffen, zu dem wir auch oft gefahren sind. Und die Idee war eigentlich dort auch erstmal einen Stylingwagen zu erfinden, der zu den Fotoshoot-Locations fährt und mit einheimischen Frauen und auch Männern dort mitzuhelfen und Jobs zu kreieren und vielleicht auch ein jamaikanisches Label zu gründen. Das hat nun nicht so geklappt. Aber was man so sagen muss oder was ich noch sagen möchte zu Vivienne Westwood, ist, dass bis heute Vivienne Westwood für mich eine ganz große Inspirationsquelle ist. Und Sie hatten die Frage gestellt nach der Nachhaltigkeit.
Genau, weil ich wollte nämlich, ob das dann so in eins überging oder ob das eine Abkehr eigentlich ist von dieser Glamour-Mode.
Nein, mich hat die Glamour-Mode eigentlich noch nie so interessiert. Ich kenne viele Kollegen, Kolleginnen, die auf 1000 mehr Modepartys waren als ich. Ich habe immer gerne im Studio gearbeitet. Klar geht man auch gerne mal irgendwo aus oder zu einer Schau. Aber ich habe immer gerne gebastelt, genäht, etwas entwickelt, auch was perfektioniert technisch. Die Nachhaltigkeit ist implementiert schon in hochwertige Mode. etwas, was man sorgfältig entwickelt aus lokalen Rohstoffen, aus handgewebten Stoffen, was auch designtechnisch einen sehr hohen Anspruch hat, ist auf jeden Fall sowieso schon nachhaltiger als ein massenproduziertes Teil, was mit Chemikalien vollgepumpt irgendwo im Geschäft hängt.
Aber Sie wissen schon, dass ich jetzt wahrscheinlich das Argument, was Sie dann immer hören, sage, wer kann sie sich leisten?
Jeder kann sich das leisten.
Ein Kleid für 1000 Euro kann sich doch nicht jeder leisten.
Gut, wenn man jetzt sagt, aus der Show-Kollektion ein Kleid für 1000 Euro, ein Squiggle-Top, was ich trage, ich weiß gar nicht, was es kostet, vielleicht 90, 100 Euro. Und dieses, was ich jetzt trage, ist der Ersatz für eins, was ich 20 Jahre getragen habe, was dann wirklich nicht mehr zu retten war. Und wenn man das so aufrechnet, dann kann man sich das sehr wohl leisten. Aber ich möchte hier niemandem einen Vorwurf machen. Ich denke, dass das ganz schwierig ist, heutzutage die richtige Entscheidung zu treffen. Und selbst wir Modedesignerinnen wissen manchmal nicht, ist das Material besser als das andere. Und da müssen wir einfach auch den Konsumentinnen und Nutzerinnen helfen, richtige Entscheidungen zu treffen.
Sind das eigentlich spannende Diskussionen in der Uni, die Sie darüber führen? Oder wollen diejenigen, die bei Ihnen studieren, Mode machen? Also ist das Thema so ein alltägliches bei Ihnen?
Ich glaube, das muss in Harmonie passieren. Jemand, der nicht Mode machen will und diese Leidenschaft nicht hat, der wird auch sich nicht in eine nachhaltige Richtung entwickeln können. Jemand, der kalt und kalkulierend ein Produkt vor sich sieht, der wird sicher in die Fast Fashion gehen. Ich denke, wer Leidenschaft für Material hat, wer Spaß an der Entwicklung von Mode hat, wer auch die Ironie des Zitierens in der Mode versteht, der wird auch nachhaltig arbeiten.
Martina Glomp macht Mode, lehrt Mode. Eine letzte Frage, ich weiß gar nicht, ob die kurz oder lang mal zu beantworten ist. Zukunft der Mode. Was Sie sagen, ist Handwerk. Und was man aber auch beobachten kann oder sich vorstellen könnte, ist Mode aus dem 3D-Drucker. Was denken Sie?
Ja, der 3D-Drucker ist natürlich ein schlechtes und unnachhaltiges Beispiel. Aber in die Richtung, in die Sie gehen, da kann ich nur zustimmen. Digitalisierungsprozesse wird es geben in der Mode. Und ich denke, das ist doch das Spannende. Es wird beides geben. Es wird mit Sicherheit massenproduziert, in Anführungsstriche, Unterwäsche, T-Shirts, Basics geben, die man benötigt, die vielleicht überhaupt keinen Fußabdruck hinterlassen, die kreislauffähig sind, die immer wieder eingeschmolzen werden, wiederverwendet, was auch immer das sein kann. Und es wird sehr aufwendige, wunderschöne, wertvolle, humorvolle, ironische Einzelstücke geben, die vielleicht lokal von Künstlerinnen, von Designerinnen gestaltet werden. Ich glaube, die Kombination ist so spannend. Und ich kann mich immer noch nicht entscheiden, in welche Richtung ich arbeiten will. Zurzeit arbeite ich an einem Projekt Polycorporate mit der niedersächsischen Polizei, wo wir versuchen, auch Dienstkleidung nachhaltiger und innovativer zu gestalten. Und das ist sehr interessant, weil wir die Zielgruppe kontrollieren können. Das ist nicht irgendjemand, der in irgendeinem Kaufhaus irgendwas kauft und es irgendwohin wegschmeißt, sondern diese, sagen wir mal, Hemden oder Teile werden einer Gruppe ausgegeben und könnten eigentlich auch wieder zurückgeholt werden. Das ist total spannend und ich glaube, dass wir das Thema Corporate Fashion oder auch Dienstkleidung, wie es da so unsympathisch heißt, gut nutzen können, um auch Erfahrungen zu sammeln für Socken, für Unterwäsche, für solche Teile, die man ja auch benötigt. Das wird ja oft vergessen.
Aber eben nicht von Martina Glomp vergessen. Die Modeschöpferin war zu Gast im Deutschlandfunk Kultur und dieses Gespräch habe ich im Mai 2019 mit ihr geführt. Inzwischen ist das gerade eben angesprochene Projekt Polycorporate natürlich abgeschlossen. Martina Glomp und ihre Studierenden haben eine Ausstellung mitgestaltet, Useless, Slow Fashion gegen Verschwendung und hässliche Kleidung heißt sie und ist eine Wanderausstellung, gerade war sie in Hannover zu sehen. Schauen Sie mal, demnächst wird sie vielleicht in einer Stadt in Ihrer Nähe zu sehen. Sein ist auf jeden Fall sehenswert.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.